um Schenken geht heute. Und da dachte ich irgendwie, es gibt einen Bibelvers, der ist so richtig ärgerlich. Ja? Das ist so ein böser Bibelvers. Und ich liebe böse Bibelverse, weil sie mich ärgern. Und weil ich Pastor bin, habe ich das Recht, auch andere zu ärgern. Lukas Evangelium Kapitel 16. Also das ist Jesus. Also es gibt ja böse Bibelverse irgendwo versteckt in der Bibel. Und dann kann man ein bisschen leichter drüber weggehen. Und dann gibt es die bösen Verse, die Jesus sagt. Das ist ein bisschen schwieriger, drüber wegzugehen. Ist immerhin Jesus. Ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf. Seine Jünger, das sind übrigens wir, also einige von uns, die gesagt haben, ich möchte Jesus folgen. Also wer sagt, ich möchte Jesus folgen, dem sagt Jesus das hier. Nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, also wenn ihr entweder bankrott seid oder wenn ihr tot seid, werden sie euch, also diese Freunde, die ihr bestochen habt mit Geld, in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Es gibt ein Papier, das christliche Zeugnis an einer multireligiösen Welt. Das ist ein natürlich von der Öffentlichkeit völlig unbeachtetes Papier, das eigentlich Kirchengeschichte ist. Vor ungefähr, irgendwas ploppt hier irgendwie ganz schrecklich, irgendwie, das bin glaube ich ich, ne? Also irgendwie, vor ungefähr 1600 Jahren haben das letzte Mal eigentlich alle maßgeblichen christlichen Kirchen gemeinsam ein Papier verfasst. Das ist schon eine ganze Ecke her. Und dann ist das nächste gemeinsame Papier eigentlich aller christlichen Kirchen dieses Papier. Das christliche Zeugnis an einer multireligiösen Welt. Das ist vor, ich schätze mal, ungefähr 8 Jahren entstanden. Also nachdem man eine gewisse Zeit lang etwas mehr Abstand voneinander hatte in den christlichen Kirchen, beginnt seit ein paar Jahren wieder das Kuscheln. Also ein paar Jahre in der christlichen Welt sind immer Jahrzehnte und Jahrhunderte. Seit ungefähr 150 Jahren bewegt man sich wieder etwas mehr aufeinander zu. Und in diesem Papier heißt es, dass in der Mission grundsätzlich nicht bestochen wird. Also das steht da ein bisschen anders und feiner und netter, aber das steht da zum Beispiel auch drin, dass man das nicht tut. Und das ist, steht da unter anderem drin, weil es Christen ständig vorgeworfen wird. Die gehen in irgendwelche Gegenden rein und kümmern sich um die Ärmsten und das wird ihnen als Bestechung in der Mission ausgelegt. Und deswegen steht das da in diesem Papier drin, dass man sagt, na ihr lieben Leute, na, ihr müsst, wenn ihr Leuten was Gutes tut mit euren finanziellen Möglichkeiten, wenn ihr den Ärmsten helft, müsst ihr aufpassen, dass das nicht Missionsbestechung wird. Also wenn man Jesus hier so liest, dann denkt man, ich weiß gar nicht, ob der das Papier unterschrieben hätte. Nein, das stimmt nicht. Also das hätte er unterschrieben schon allein, weil der Rest seiner Freunde das auch gut fanden. Ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Das Faszinierende ist, dass das funktioniert. Also das funktioniert tatsächlich. Man kann Menschen Geschenke machen und die mögen einen danach mehr. Und das ganze Ding ist irgendwie, braucht eine Grundlage im Kopf, dass wir mit so einem Vers überhaupt umgehen können. Und die Grundlage dafür ist hier die Formulierung leidiges Geld. In der Luther-Übersetzung heißt es hier Mammon. Das hat dann so eine geistlich-spirituelle Größenordnung. Die Jüngeren unter uns kennen den Begriff Mammon eigentlich gar nicht mehr so richtig, aber die Älteren, die wissen, so Mammon, das ist so ein böses Wort für Geld. Ne? Da schwimmt einer in seinem Mammon. Ne? Das hat dann sowas Schlammiges irgendwie so. Mammon war eine Gottheit. Und tatsächlich war Mammon ein Wesen, das man angebetet hat, um zu Wohlstand zu kommen. Und Jesus benutzt hier den Begriff des Mammons, um klarzumachen, was seine Haltung zu Geld ist. Geld ist gefährlich, Geld ist schwierig, Geld korrumpiert. Leidiges Geld. Sieh zu, dass du es loswirst. Das ist so die Grundbotschaft, die Jesus ja immer wieder sagt. Er hält nicht viel davon, Geld zu sammeln. Er hält nicht viel davon, Geld zu horten. Es gibt so Geschichten, die alle so ein bisschen böse sind. Da war ein reicher Bauer, der hat eine gute Ernte gehabt und der hatte so viel Ernte, dass er gesagt hat, Mensch, größere Scheune bauen, dann habe ich für den Rest meines Lebens genug. Und in der Nacht darauf stirbt er und Jesus sagt jetzt, was hat er davon? So zum Beispiel so eine Jesus-Geschichte, auch so eine böse Geschichte. Wir merken, wenn wir uns dem Schenken nähern, auf einer biblischen Grundlage und nicht auf der Grundlage unserer Gesellschaft, wenn wir uns dem Schenken nähern, dann brauchen wir erstmal eine sehr coole, distanzierte Haltung zum Geld. Offensichtlich ist es so, dass Geld im allerpositivsten uns egal sein sollte. Und es klingt so, als wenn Geld auch so eine leicht gefährliche Unternote hat. Und Jesus sagt ja, also wenn ihr das Zeug schon habt, ja, also wenn ihr dieses Problem schon habt, ja, dann benutzt es dazu, durch euren Wohltaten Freunde zu gewinnen. Jesus geht offensichtlich davon aus, dass es sinnvoll ist, großzügig zu schenken. Und er bezieht das tatsächlich hier auch auf Not, die hereinbrechen kann. Er bezieht das tatsächlich auf eine Ewigkeit, weil das ganze Ding macht auch nur im Hinblick auf die Ewigkeit Sinn. Also solange wir denken, dass unser Leben 70 Jahre währt, muss man ja sagen, pass auf dein Geld auf. Sieh zu, dass du dir das ordentlich einteilst und dass du gut wegkommst und dass das alles irgendwie gut hinkommt. Ne? Wenn du denkst, dass dein Leben irgendwie 5,7 Billionen Jahre währt, dann sind die 70 Jahre, wo es um Bargeld geht, offensichtlich nicht so wichtig. Also ich könnte jetzt noch sagen, ewig lebst, aber ewig ist immer so abstrakt. Jesus bezieht den Umgang mit Geld tatsächlich auf die Ewigkeit. Wie er ja komischerweise alles auf die Ewigkeit bezieht. Wie verbringst du deine Zeit? Was machst du mit deinem Herzen? Was machst du mit deiner Energie? Was sind Völker? Was ist überhaupt Geschichte? Alles, 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 alles wird von ihm immer von der Ewigkeit her betrachtet und kriegt von dort her auf einmal ganz merkwürdige Verschiebungen. Und beim Thema Geld ist das offensichtlich. Ich möchte ein paar Tipps geben übers Geld verschenken. Und keine Bange, die Kontonummer unserer Gemeinde wird dabei nicht vorkommen, versprochen. Ja? Also, ich finde, richtig gut ist, Kindern was zu schenken. Ja? Mein Vater hatte vorne rechts, mein Vater war kein Christ und er hat diesen Bibelvers nicht gekannt, aber das Prinzip hat er verstanden. Mein Vater hatte vorne rechts in seinem Auto im Handschuhfach immer Bonbons. Mein Vater war Tierarzt und so Großtiere, also er ist zu den Tieren gefahren und nicht umgekehrt, also auf dem Land und so, ne, so eine Kuh zu transportieren ist schwieriger als ein Tier zu transportieren. Und immer wenn wir auf den Hof gefahren sind und Kinder waren da, sammelten die sich um unser Auto. Weil sie wussten, dass wenn der Doktor kommt, der war natürlich kein Doktor, mein Vater, aber egal, ne, wenn der Doktor kommt, dann gibt es Bonbons. Und das, also, die haben meinen Vater geliebt. Und mein Vater hat mir irgendwann mal gesagt, großzügig verschenken, das ist die Kundschaft von morgen. Okay, so kann man das sehen. Ich wünsche mir eigentlich, dass in dieser Gemeinde ganz viele Leute sind, die Kindern gegenüber großzügig sind, weil es ist die Kundschaft von morgen. Ich will, dass wenn Kinder hierher kommen, dass sie das einfach richtig gut finden, hier hinzukommen. Ich will, dass sie hier tolle Geschichten hören, dass sie fantastische Lieder mitkriegen, dass da Leute sind, die sich richtig reinhängen und dass die Kinder spüren, ey, der Mann da vorne, die Frau da vorne, dem, der bin ich nicht egal. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Und es gibt auch noch Bonbons. Ich finde das richtig. Also die können ja meinetwegen auch ohne Zucker sein und ganz korrekt und irgendwie sowas. Hauptsache sie schmecken, ja? Schmecken ist wichtiger als korrekt. Kinder. Ich glaube, es gibt eine zweite Gruppe, über die Jesus sich immer wieder Gedanken macht. Und das sind die Leute, lass sie mich mal so in der Jugendsprache benennen, das sind die Opfer. Ich glaube, dass Jesus will, dass Leute, denen es schlecht geht, dass wir die beschenken. Eine der Sachen, die mich wirklich beeindruckt hat, ist, als ich in meiner Klasse, damals war kein Christ und da kam eine Christin in unsere Klasse, die war sitzen geblieben, das war vom Herrn, dass die sitzen geblieben ist, die kam in unsere Klasse rein und die hat allen irgendwie Zeit geschenkt und zwischendurch auch mal ihre Pausenbrote geteilt. Und Pausenbrote musst du in der Regel teilen mit schwierigen Leuten. Wir hatten bei uns ein Mädel, die hat zu wenig geduscht und war irgendwie sozial sehr schwierig. Ich habe dann Jahre später mitgekriegt, was für ein gruseliges Elternhaus die hatte. Für Astrid war das Normalste der Welt, sich neben sie zu setzen, mit ihr das Brot zu teilen und irgendwie, also Brot teilen hieß an diesem Falle die Hälfte ihres Brotes verschenken, weil die andere Hälfte, also die andere hatte kein Brot, das sie teilen konnte. Und es hat mich beeindruckt. Es hat in mir was bewegt, was ich in Astrid gesehen habe, was ich dachte, ey, das ist irgendwie, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist irgendwie, es berührt mich. Da gab es eine Menge andere Kids, die waren vielleicht cooler, hübscher, nettere Klamotten, aber nicht attraktiver. Astrid war durch das, was sie da getan hat, attraktiv. Und jetzt keine Bange, ne? Astrid hat mit allen irgendwie gekonnt und gewollt und irgendwie sowas. Und sie hatte ja diesen Coolness-Faktor. Sie war ein Jahr älter als wir. Ja, also ich meine, erstmal ist das das Coolste, was einem überhaupt in der Klasse passieren kann. Und ich glaube, dass es zwischendurch wirklich mal Sinn macht, zu sagen, gibt es irgendwen, der sich richtig, richtig freuen würde, wenn ich den beschenken würde? Und es gibt eine Warnung in der Bibel, da heißt es, wenn ihr Leute einladet nach Hause, dann ladet nicht nur Leute ein, die euch auch wieder einladen. Ich kenne das manchmal in christlichen Kreisen, das ist ganz lustig, ne? Da habe ich jemanden schon 2-3 Mal eingeladen, aber also der lädt uns nie oder mich nie ein und ich weiß gar nicht, ob er das will und irgendwie sowas. Ne? Das ist eigentlich top, feier das. Also wenn du jemanden einlädst und er lädt dich nicht wieder ein, das ist biblisch. Ja, das ist Jesus zahlt dir das zurück. Ja, also jeden Menschen, den du zu dir einlädst, der dich nicht zu sich einlädt, und manche Leute, denen springt das ja sozusagen aus dem Gesicht, die werden dich nie einladen. Ja, wenn du die einlädst und die sind bei dir, ne, dafür wird Jesus dich in der Ewigkeit an seinem Tisch einladen. Ohne Ewigkeitsperspektive ist das ja total ätzend. Leute einladen, die fressen dir den Tisch leer und alles, was du hast, ist der Abwasch. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Ich glaube übrigens mit dieser Stelle nicht, dass man sich den Himmel kaufen kann. Ne? Nur mal so im Reformationsjahr sollten wir das nochmal einmal kurz festhalten. Die Überschrift, finde ich, für diesen Bibelvers ist, schenke selbstlos. Schenke selbstlos. Aber mit Hintergedanken. Komisch, ne? Schenke selbstlos. Warum ist das eigentlich so, dass Weihnachten so mit Schenken verbunden ist? Ich glaube, das hängt tatsächlich zusammen mit diesen Weisen aus dem Morgenland, die Magier aus dem Osten oder wie immer wir sie nennen, die heiligen drei Könige, wie sie dann irgendwie im Laufe der Jahrhunderte mutiert sind. Die kommen zu Jesus, kommen eigentlich ja zu Maria. Kinder waren nicht so wahnsinnig wichtig, aber hier waren sie ja der Anlass. Die kommen also zu Maria und sie schenken 3 Dinge, deswegen wahrscheinlich später 3 Könige, in der Bibel steht da nichts von der Zahl, und sie schenken Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwann bin ich mal darüber gestolpert. Ich war Jahre in allen möglichen Gottesdiensten, habe das mit Gold, Weihrauch und Myrrhe und so, konnte man schon mitsprechen, so, ne? Also wahrscheinlich, ne, wenn ich jetzt sagen würde, Gold, Weihrauch und, ne, da hätte ihr die Hälfte wahrscheinlich im Chor mitsprechen können. Bis ich irgendwann mal begriffen habe, also darüber nachgedacht habe, warum, was schenken die eigentlich? Also Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil das ist eine total skurrile Zusammenstellung. Also Gold, das verstehe ich. Gold verstehe ich total. Gold ist das Material, das man Königen gibt. Ja, also ich will deinen Uranerz abbauen, du kriegst von mir 500 Kilo Gold, sag mir auf welches Konto. So, ne? Das ist das, was Könige wollen, Gold. Das ist irgendwie ganz einfach. Wenn du einem König ein Geschenk machen willst, Gold. So, ne? Das passt. Also, und die sind ja gekommen, weil sie den Stern gesehen haben oder ein neuer König ist geboren in Israel oder so. So natürlich packt man Gold ein. Das ist total einfach. Sie schenken also Gold. Jetzt schenken sie noch Weihrauch. Weihrauch ist ja das klassische Ding, also wenn man jetzt nicht gerade in so einer evangelischen Freikirche landet wie dieser hier, in ganz vielen, vielen, vielen Gottesdiensten würde es hier nach Weihrauch riechen. Weihrauch ist das klassische Gebetsutensil in ganz vielen Kirchen. In eigentlich allen orthodoxen Kirchen, in eigentlich allen katholischen Kirchen und damit also in 3/4 aller Gottesdienste, die in der Welt gefeiert werden, gibt es irgendwo Weihrauch. Entweder schwenkt hier einer durch die Gegend oder irgendwo hier vorne brennt was oder zumindest in irgendeiner Ecke brennt was. Also Weihrauch, man kennt das eigentlich, wenn man in alte Kirchen geht, es riecht irgendwie nach Weihrauch. Weihrauch hat man genommen, weil es angeblich gut duftet und weil es zum Himmel aufsteigt. Und damit das Bild war, wenn man das eben verbrennt, und es verbrennt eben auch sichtbar, ohne dass das so komisch rußt und so, ne, wenn es so aufsteigt, ne, dann ist das so wie die aufsteigenden Gebete zu Gott. Deswegen ist Weihrauch in allen möglichen Religionen verwendet worden, eben auch im jüdischen Background, im christlichen Background, also an vielen Stellen ist das verwendet worden. Gold, Weihrauch. Also sie besuchen hier auch irgendwie einen Priester. Weihrauch war kostbar, konnte man wieder umwechseln zu Gold, aber hätte man ja auch gleich Gold mitbringen können. Okay, Gold, Weihrauch, Priester. So dieser Klang, ne? Gold, Weihrauch, König und Priester. Dann sind wir bei einem anderen Dreiklang der Bibel, nämlich König, Priester und Prophet. Das sind die drei Personen, Gruppen im Alten Testament, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Oder zumindest sollten sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Zumindest hat man gehofft, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Könige, Priester und Propheten. Nämlich die, die das Volk von Gott her leiten, inspirieren, begleiten sollen, die ihren Job hatten, sich zu kümmern um das Volk. Jeder auf seiner Ebene. Propheten waren die, die die Stimme Gottes hörbar gemacht haben in dieser Welt, sichtbar gemacht haben in dieser Welt und die dieses hörbar machen und sichtbar machen manchmal mit allem bezahlen mussten. In der Tradition der jüdischen Gesellschaft und da vieles davon ist auch in das Christentum darüber geflossen, vieles davon steht nicht in der Bibel, manches dann doch, ist es so, dass ganz viele Propheten zu Tode gekommen sind. Auf gruselige Art und Weise. Also die allerwenigsten Propheten sind nach der Tradition eines natürlichen Todes gestorben. Deswegen sieht man ganz viele, wenn man so Prophetenbilder sieht, dann haben die immer irgendwelche Werkzeuge in der Hand. So eine große Säge oder so ein Beil oder irgendwie sowas. Ne? Das ist nicht, weil das Zimmerleute waren, sondern weil sie gezeigt werden in der Regel mit dem Gerät, mit dem sie getötet worden sind. Also wenn man so Heiligenbilder sieht und siehst irgendwas, was irgendwie scharf und spitz ist, dann ist das in der Regel nichts Nettes. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Könige, Priester und Propheten. Myrrhe. Myrrhe ist die Substanz schlechthin, die man verwendet hat, um Tote zu balsamieren. Was für ein Geschenk für ein Baby. Was für ein Geschenk für eine Mutter. Das ist ja noch schrecklicher. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie gesagt, Gold und Weihrauch, das kriege ich irgendwie noch auf die Reihe. Die Myrrhe ist skurril. Was für ein Geschenk. Ich kann mir vorstellen, dass auch Maria und ihre Leute im Laufe der Jahre irgendwann mal drüber nachgedacht haben, sich dieses Kästchen angeguckt haben, gesagt haben, Myrrhe. Warum Myrrhe? Also wenn ihr was schenkt, schenkt doch was, was Zukunft in sich hat. Manche von uns müssen mal wieder lernen, eine ordentliche Karte zu schreiben. Also mit einer ordentlichen Karte meine ich mehr als 2 Sätze. Ich habe zum Geburtstag von meiner Tochter einen langen Brief geschenkt bekommen. Tolles Geschenk. Also jetzt bin ich da ein bisschen vorgeprägt, ne? Mit Kindern hat man ja immer irgendwie eine andere Form von Beziehung, so, ne? Aber es gibt eine Menge Menschen, denen würdest du viel Gutes tun, wenn du Zukunft in ihr Leben reinsprichst. Wenn du etwas in ihr Leben reinsprichst, was Bedeutung hat und Gewicht hat. Diese drei Geschenke, die die Weisen aus dem Morgenland gemacht haben, die waren kostbar, ja. Alles drei waren sehr wertvolle Sachen. Aber sie hatten auch Bedeutung, sie hatten Gewicht. Schenke selbstlos, schenke Zukunft. Und dann gibt es eine Bibelstelle, und die ist ein bisschen schwierig auch, weil sie, also dieser Gedanke, der hier drin ist, der ist so einzigartig in der Schrift, das wird so in dieser Form nicht nochmal so richtig voll entfaltet. Deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn eine Sache nur einmal in der Bibel drin steht, vergiss sie. So als grundsätzlicher Ratschlag. Die Bibel selber sagt, eine Sache wird entschieden auf zwei oder drei Zeugen Mund. Also wenn du eine Sache einmal in der Bibel liest und du findest sie kein zweites Mal, dann einfach ignorieren. Ein guter Tipp fürs Bibellesen. Es gibt ungefähr 40 skurrile Bibelstellen, die man damit sofort gesiebt hat. Diese ist nicht skurril, Philipper 2, diese Stelle ist nicht skurril und der Gedanke ist auch nicht sozusagen völlig weg von dem, was die Bibel so sagt, aber in der Zuspitzung, in der das hier drin ist, ist das schon ziemlich einzigartig. Deswegen ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich nehme die jetzt und ich sage da auch was drüber. Und wenn ihr das anfangt zu kauen und damit auseinanderzusetzen, vielleicht mal sich das zu Hause nochmal anzugucken und zu sagen, und was dann, was kann das noch heißen und irgendwie sowas, ne? Dann grabt da nicht zu tief in, ne? Und macht da nicht zu viel draus. Es gibt theologischen Streit um diese Bibelstelle, der seit ungefähr 2000 Jahren anhält. Fangt nicht damit an. Philipperbrief Kapitel 2. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Irgendwie ist das immer schwierig, wenn ich hier predige. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Ich lese das mal nicht weiter, das geht ganz toll weiter. Dieser Text ist von dem, wie er geschrieben ist, in der Art, wie er geschrieben ist, ist er ein Gedicht. Das legt die Vermutung nahe, sehr begründete Vermutung nahe, dass es sich um ein Lied handelt. Vielleicht ein Lied, das man sogar kannte. Also nicht nur ein Lied, das jetzt Paulus den Philippern schreibt, sondern vielleicht ging er sogar davon aus, dass die Philipper das kannten. Deswegen heißt dieses Ding häufig Christus-Hymnus. Also Hymnus, so irgendeine Form von Lied. Und bei Liedern ist das ja manchmal so, dass wir, also mir geht es zumindest so und vielleicht gibt es ein paar anderen Leuten auch so, dass manchmal singen wir Sachen, die ertrage ich gerade so theologisch, weil das ist ja nur ein Lied. Also ist ja nicht so, dass jedes Lied in jeder Zeile immer so 100% die Wahrheit sagt. Ja? Du bist das Auge im Sturm. Okay, so, ne? Also so, ne? Es gibt so Sachen, da also die berühren uns und die sagen uns was und die machen was mit uns und irgendwie sowas, aber sollten wir vielleicht nicht unser Leben drauf aufbauen, so in der vollen Breite. Aber immerhin nimmt jetzt hier Paulus, getrieben durch den Heiligen Geist, seinen Griffel in die Hand, schreibt seinen Text und in diesem Text kommt dieses Lied vor. Und das adelt dieses Lied natürlich gegenüber hunderten von anderen Liedern, die Christen gesungen haben damals, die wir nicht kennen. Er war in allem Gott gleich und hielt doch nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Das ist Jesus. Und eine der schärfsten Beschreibungen, die wir in der Bibel finden, vielleicht sogar die schärfste Beschreibung, die wir in der Bibel finden, über, jetzt nehme ich mal ein altes Wort, das man nur in frommen Kreisen, glaube ich, verwendet, über die Selbstentäußerung Christi. Das griechische Wort wäre Kenosis. Die Selbstentäußerung Christi. Also, jemand veräußert was, jemand verkauft was, jemand entäußert etwas, er verschenkt es. Die Selbstentäußerung ist, naja, sich selbst zu verschenken. Die Idee ist, irgendwann mal saßen im Himmel der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen. Dieser Satz ist garantiert falsch, aber so, ne? Wir müssen ja irgendwie jetzt anfangen zu denken. Die sitzen also da im Himmel zusammen und reden darüber, wie diese Welt gerettet werden kann nach dem Sündenfall. Ich glaube, dass sie dieses Gespräch übrigens angefangen haben vor der Schöpfung der Welt, aber es ist ein anderes Thema. Sitzen also zusammen, wie können wir das Ding am Ende lösen? Und es scheint so zu sein, dass der Sohn selber auf die Idee kommt zu sagen, ich hab's. Und bevor ihr jetzt anfangt zu protestieren, lasst mich mal zu Ende reden. Ich stelle mir das so vor. Ich gehe auf die Erde und werde ein Mensch. Ich werde mich denselben Sachen aussetzen, denen sich die Menschen aussetzen. Ich gehe durch denselben Mist. Sie werden mit mir nicht zurechtkommen, weil ich Gott bin. Sie werden es nicht ertragen, dass der Heilige in ihrer Mitte lebt. Sie können nicht anders, als das falsch zu verstehen und das Falsche damit zu machen. Sie werden mich töten. Und versteht ihr, Papa, Heiliger Geist, versteht ihr, wenn sie mich töten, den Schuldlosen, dann haben wir etwas, womit wir die schuldigen Menschen freikaufen können. Durch mein Opfer, dadurch, dass ich mein Leben weggebe, können wir das Leben all dieser Menschen zurückkaufen aus dem Tod. Ist das nicht eine prima Idee? Ich könnte mir vorstellen, das hat ein paar tausend Jahre gedauert, den Vater und den Geist zu überzeugen, dass das eine prima Idee ist. Aber irgendwann waren sie soweit. Jesus war im Himmel, in der Herrlichkeit Gottes. Er war der Himmel. Der Himmel ist da, wo Gott ist. Und irgendwann entkleidet er sich, wie immer man sich das vorstellen soll, und zieht das alles aus, was den Himmel leuchten lässt, und wird Mensch. Er entäußert sich. Er hält es nicht gierig fest. Wenn ihr das in anderen Übersetzungen lest, dann werdet ihr merken, wie hier die Übersetzungen versuchen, das zu greifen, was hier steht. Auch ein Versuch, das zu greifen, was da steht. Weil es so ein unfassbar... Gott wird Mensch. Also nicht Gott zieht sich so ein bisschen was über, damit man nicht mehr merkt, dass er Gott ist. Ne, so, ne, Zeus wird Mensch und damit er irgendwie mal ordentliches Fleisch essen kann oder so. Ne? Sondern nein, hier wird ein Gott, der Gott, wird Mensch. Nicht er verkleidet sich zum Menschen, nicht er erscheint in der Gestalt eines Menschen oder so. Nein, das komplette Programm. Mit all den Zumutungen, die damit zusammenhängen, dass wir sterben und leben und bedroht werden und bedrängt werden und 100 Entscheidungen am Tag treffen müssen, von denen wir 20 falsch treffen und all den ganzen Mist. Er wird Mensch. Und verschenkt sich. Also, das Spannende ist, ich habe den Vers nicht hier auf dem Beamer, aber davor heißt es in Vers 5, also direkt der Vers davor, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Also, Paulus sagt, also wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit eurem Leben umgehen sollt, sage ich euch jetzt, so ist Jesus mit seinem Leben umgegangen. Und so sollt ihr das auch machen. Verschenkt euch. Ich finde, das ist eins der steilsten Sachen, die die Bibel so für uns hat. Schenke selbstlos, schenke Zukunft, schenk dich selbst. Und jetzt der Schlussgedanke, der vielleicht dem einen oder anderen am meisten heute hilft. Wenn Gott durch Paulus sozusagen als die Spitze des Schenkens beschreibt, schenke dich selbst, wie Christus das getan hat. Und dass das Höchste ist, dass das der Maßstab ist, wenn das so ist, dann bist du das Wertvollste, was man sich denken kann. Sonst wäre dein Geschenk nicht wertvoll. Sich selbst zu verschenken, weil man selber nichts wert ist, ist ja bescheuert. Die Bibel kommt zu uns und redet von uns über unseren Wert. Dass Christus, dass Gott selber für uns gestorben ist. So kostbar sind wir in seinen Augen. Dass wir Gottes Abbilder sind in dieser Welt. Wenn wir von der Würde des Menschen reden im Grundgesetz, dann kommt das ja direkt aus der Bibel. Wir sind unendlich kostbar und kaum wird uns diese Kostbarkeit zugesprochen, kommt Paulus hier und sagt, verschenk dich. Und verlierst dabei keinen Wert, glaub's mir. Dieser ganze Abschnitt, dieser ganze Philipperabschnitt, der macht nur Sinn, wenn Gott in uns das Kostbarste sieht, was es gibt. Und das bist du. Das ist nicht die Menschheit. Das bist du, der du diesen Abschnitt liest. Es gibt nichts Wertvolleres als dich. Da kommen wir wieder zurück zu dieser Anfangsbibelstelle, ne? Jesus sagt Geld, ach komm, schnöderiges Zeug, weg damit, Freunde damit machen, so, ne? Und man merkt, wie anders seine Maßstäbe sind von dem, was kostbar ist und was nicht so kostbar ist. Wie tief das bei ihm geht. Verschenk dich selbst hat als Botschaft mit reingepackt, weil du wertvoll bist. Weil du wertvoll bist. Wärst du nicht wertvoll, wäre dich zu verschenken nichts Wertvolles. Also im Neuhochdeutschen wird man jetzt sagen, das ist jetzt die Challenge. Ja? Wir haben heute den 10. Gibt es irgendeinen Menschen bis zum 24., wo du sagst, da verschenke ich mich? Für den einen sind es vielleicht Minuten, für den anderen sind es vielleicht Stunden. Vielleicht gibt es sogar eine größere Dimension. Ich bete mit uns. Jesus, dass du aus all dem, was perfekt gewesen ist, ausgestiegen bist, für mich. Das begreife ich nicht wirklich. Und ich bitte dich, dass ich es mehr und mehr und mehr begreife. Ich möchte dich das für uns alle bitten, dass du uns mehr und mehr begreifen lässt, was das heißt, dass du gekommen bist und in was du gekommen bist, wenn man bedenkt, wo du herkommst. Dass du eingestiegen bist in den Dreck dieser Welt. Dass du eingestiegen bist in den Dreck meines Lebens. Danke dafür. Wir bringen dir unsere ganze Armut, unsere Begrenztheit. Wir bringen dir unsere leeren und unsere vollen Konten. Die Menge an nutzloser Zeit und die Begrenztheit unserer Zeit. Und wir bitten dich, dass du uns ein großzügiges Herz schenkst. In allen Aspekten. Dass du uns ein dankbares Herz schenkst.